Der Ruf, der rettet. Er ging einst an einen Propheten mit Namen Jona. Gott hat zu diesem Propheten gesagt: Geh nach Ninive und predige ihnen, dass ich Gericht bringen werde, aber wenn sie umkehren, werde ich sie retten. Aber der Prophet Jona war der Meinung, dass das nicht gut ist. Denn er hat gesagt, die Assyrer, die Menschen, die in Ninive leben, das sind die schlimmsten und grausamsten Menschen, die ich kenne. Wenn sie ein anderes Land erobert haben, haben sie ihre Feinde grausam hingerichtet. Er war der Meinung, die haben es nicht verdient, den Ruf zu hören, den Ruf, der rettet, und hat gegen den Auftrag rebelliert. Was passiert jetzt? Wie geht Gott mit diesem Jona um, der sich weigert, den Ruf, der rettet, dahin zu bringen, wo er hin soll? Kommt der Ruf dann nicht an? Gehen die Menschen verloren? Wie geht Gott mit diesem rebellischen Propheten um? All die Fragen werden wir an der Jona-Konferenz uns zu Gemüte führen. Und das habe ich jetzt ein bisschen hier den Einstieg als Werbeblock missbraucht. Herzliche Einladung noch zur Konferenz, da werden wir diese Themen behandeln. Was hat das denn mit uns zu tun? Jona steht ja nicht nur für sich, sondern auch fürs Volk Israel, das sich geweigert hat, den Auftrag zu leben, den Ruf, der rettet, in die Welt hinauszutragen. Was ist heute der Ruf, der rettet? Geht hinaus, verkündigt das Evangelium, mache zu Jünger. Ja, leben wir das aus, machen wir das. Das ist heute der Ruf, der rettet. Geht hin und verkündigt das Evangelium. Es gab aber auch eine Zeit, da war Gott selbst in der Person Jesu Christi auf dieser Erde und er selbst hat den Ruf, der rettet, verkündigt. Und das sehen wir in unserem Bibeltext für heute, Markus Kapitel 2, ab Vers 13 bis 17. Da heißt es: Danach kehrte Jesus zurück ans Ufer des Sees und lehrte die Menschen, die sich um ihn versammelten. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst er mit diesem Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Der Ruf, der rettet. Drei Fragen möchte ich heute in der Predigt beantworten. Zunächst mal: Vor was rettet denn der Ruf? Vor was rettet der Ruf? Vor was muss ich denn gerettet werden? Wen rettet der Ruf? Rettet er alle? Alle, die ihn hören? Und wie rettet der Ruf? Ist es der Ruf, der rettet? Oder ist da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter? Vor was rettet der Ruf? Wir sehen, dass Jesus hier Levi, einen Zöllner, beruft. Er sagt: Komm, folge mir nach. Levi, der Sohn des Alpheus, sitzt am Zollhaus. Jesus kommt und sagt: Komm, folge mir nach. So, jetzt kann man sagen: Ach, ein Zöllner sitzt am Zollhaus. Und was ist denn daran Besonderes, dass Jesus den beruft? Ja, also wenn ich jetzt Zöllner höre, dann denke ich halt, die Leute, die am Zoll arbeiten, die machen einfach nur ihren Job. Aber die Zöllner waren richtig schlimme Verbrecher. Die waren sozusagen Volksverräter. Sie haben für die Römer die Steuern eingetrieben und haben aber von ihren eigenen Landsleuten noch was für sich abgeknöpft. So, stell dir vor, es ist Weihnachten in Israel, obwohl Jesus noch nicht geboren ist, und du willst deinen Kindern eine Freude machen und willst dir ein Geschenk machen, und dann steht der Zöllner da, sagt: Steuern, Steuern, her damit. Und er nimmt dir alles weg. Ja, die, die schon nichts hatten, denen wurde das auch noch weggenommen. So. Deswegen wurden sie auch verachtet. Ja? Also der Ausdruck Abschaum ist hier schon korrekt. Sie wurden von den eigenen Leuten gehasst und als Abschaum behandelt, weil die sich auch so verhalten haben. Skrupellos, ohne Rücksicht, kein Mitgefühl. Und Jesus sagt zu so jemanden, einen absoluten Verbrecher, komm, folge mir nach. Was ist jetzt hier der Ruf, der rettet? Vor was rettet denn dieser Ruf? Nun, hätte Levi diesen Lifestyle, diesen Lebensstil weitergeführt, dann zum einen hätte er ein großes Problem, wenn er vor einem gerechten Gott steht. Zum zweiten kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht irgendjemand mal ihm an die Kehle gegangen wäre. Also im Großen und Ganzen hat Jesus ihn gerettet vor einem Lebensstil, der ihn selbst zerstört hätte. Heute Morgen wurde mir noch bei Facebook angezeigt ein Spruch von dem berühmten Kirchenvater Augustinus, der gesagt hat, wer bin ich ohne Gott, außer jemand, der sein Leben selbst zerstört. Ich bin ohne Gott nur jemand, der sein Leben in eine Richtung führt, die in der Selbstzerstörung landet. Und Jesus ruft ihn von so einem Lebensstil, das andere Menschen zerstört, andere Menschen verletzt und sich selber auch, in seine Nachfolge. Das heißt, der Ruf rettet dich vor dir selbst. Der Ruf von Jesus Christus, er rettet dich vor deinem Ego, vor deinen Vorstellungen, wie du leben willst, die du zwar für gut hältst, aber am Ende dein Leben zerstören. Davor rettet er der Ruf. Vor dir selbst, vor deinem Ego. Und wir sehen das auch, wie viele Menschen ohne Gott ein Leben leben, das viele selbstzerstörerische Dinge in sich trägt. Auch wenn man reich und berühmt ist, Menschen geraten in Exzesse, Abhängigkeiten, Süchte, man verletzt und zerstört seine Familie. Das sind Dinge, die wir als Menschen vielleicht als gut ansehen von außen, aber Jesus sieht, so ein Leben bringt Zerstörung mit sich. Und am Ende die Trennung von Gott, seinem Schöpfer. Und jetzt ist es so, dass der Ruf nicht nur vor etwas rettet, sondern auch zu etwas. Jesus sagt, lass das los, lass dein Ego los und komm, folge mir nach. Leb ein Leben, wie ich es vorgelebt habe. Und das ist wichtig, weil viele Christen sagen, ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus, so meine Garantie, Hauptsache ich komme nicht in die Hölle. Ja, Backup und dann lebe ich aber so, wie ich denke, dass es gut ist, wie es mir gefällt. Das ist nicht der Gedanke von Jesus Christus. Er rettet nicht nur, ja, Hauptsache du kommst nicht in die Hölle oder ins Gericht, sondern du bist auch dafür gerettet, ein Leben zu leben in der Nachfolge von Jesus Christus. Das, was er sich für dein Leben gedacht hat, nicht was du dir für dein Leben gedacht hast. Das ist der Ruf, der rettet. Am Freitag haben wir uns im Pulsgottesdienst genau diese Frage gestellt. Wozu existieren wir eigentlich? Wozu bist du auf diesem Planeten Erde? Warum hat Gott dich hier hingestellt? Wie würdest du das denn formulieren? Warum bist du hier? Warum existierst du? Was sollst du auf diesem Planeten Erde hier machen? Ja, wir sind hier auf der Erde, um im Himmel zu kommen. Ja, das ist ja das Ziel. Ja, also das Ende ist sowieso nicht im Himmel, sondern die neue Erde. Aber ist egal. Ich bin auf der Erde, um im Himmel zu kommen. Ja, wenn Gott wollte, dass du im Himmel bist, dann wärst du auch im Himmel. Da das nicht der Fall ist, ist relativ logisch, dass Gott will, dass du hier auf dem Planeten Erde bist. Weil du etwas machen sollst. Weil du zu etwas berufen bist, zu etwas bestimmt bist. Und dazu ruft Christus. Komm in deine Bestimmung, folge mir nach, lebe das, was ich für dein Leben mir vorgestellt habe. So, stell dir vor, du stirbst Du stehst vor Gott dem Vater, und Gott sagt zu mir, na mein Mädel, oder zum Joel, na mein Jung, ja, wie der Mr. Krabs von SpongeBob, na mein Jung, was hast du mit dem Leben gemacht, was ich dir gegeben habe? Ja, viel Geld verdient, Karriere gemacht, schöne Urlaube, Familie gegründet, gestorben. Dann sagt Gott, falsche Antwort. Das kann passieren. Es kann passieren, dass wir zwar ein gutes und erfolgreiches Leben haben, aber nicht das ausleben, wozu wir bestimmt sind. Rick Warren, er ist sozusagen der Nachfolger von Billy Graham. Also Billy Graham war sein Nachfolger. Er hat ja dieses berühmte Buch geschrieben, Leben mit Vision. Das ist das nach der Bibel das meistverkaufte Buch, sagt man. Er sagt Folgendes. Nichts ist wichtiger, als Gottes Ziele für dein Leben zu kennen. Und nichts kann die Unkenntnis dieser Ziele aufwiegen. Weder Erfolg noch Wohlstand, weder Ruhm noch Vergnügen. Ohne ein Ziel ist das Leben sinnlose Bewegung, richtungslose Aktion, eine Aneinanderreihung von unmotivierten Ereignissen. Ohne ein Ziel ist das Leben belanglos, oberflächlich und sinnlos. Also er sagt, selbst wenn du Erfolg hast und du ein gutes Leben hast, das bedeutet lange noch nicht, dass du deine Bestimmung, die Gott sich für dein Leben ausgedacht hat, wirklich lebst. Und ohne ein Ziel und ohne diese Bestimmung haben die Dinge keinen Sinn. Und das ist auch das, wovor der Ruf dich retten möchte, dass du nicht ein Leben lebst, wo am Ende Gott sagt, ja schön, aber vieles war einfach sinnlos. Vieles hatte keine Bedeutung. Deine Existenz, für die du hier bist, hast du nicht ausgelebt. Leider am Ziel vorbei. Davor will Christus auch retten und er ruft, komm, folge mir nach. Lass das los, deine eigenen Vorstellungen, dein eigenes Ego und frage mich, was ich für dein Leben mir vorgestellt habe und lebe das aus. Jetzt ist die Frage, wen rettet denn der Ruf? Alle, die den Ruf hören. Einfach jeden Menschen. Und die Antwort ist ganz einfach. Der Ruf rettet jeden, der dem Ruf folgt. Und zu der Person Jesus Christus kommt. Oder jetzt kann man sagen, oh, das ist ja viel zu einfach. Gerettet zu werden, ist ja einfach nur diesem Ruf zu folgen und zu Jesus zu kommen. So einfach kann es ja nicht sein, oder? Und genau das hat die Pharisäer gestört. Wir sehen hier in dem Text, die Pharisäer haben sich geärgert, weil Jesus mit dem Abschaum mit diesen Menschen sich abgegeben hat und sie zu ihm gekommen sind. Die haben gesagt, so einfach geht das aber nicht. Hier, einfach zu Christus kommen und man in eine Beziehung treten und man wird gerettet. Nee. Man muss schon auch ein bisschen performen. Man muss schon auch richtig leben. Und das war das Problem bei den Pharisäern. Sie hatten an sich eine gute Motivation. Sie wollten die Gebote Gottes einhalten, damit das Volk Israel bloß nicht mehr von Gott abfällt, so wie das viele, viele Jahre lang im Alten Testament gewesen ist, wo sie anderen Götzen gedient haben. Und dann hat Gott hartes Gericht gebracht ins Exil. Und dann haben sie gesagt, das wollen wir nie wieder erleben, so ein strenges Gericht. Wir machen jetzt alles richtig. Wir machen es jetzt so eng, dass wir bloß nicht von Gott abfallen. Und die Motivation war gut. Sie wollten die Regeln einhalten. Aber dann ist da draus so eine fromme Show geworden, ein Wettbewerb. So. Jesus stand den Pharisäern inhaltlich sehr nahe, aber sie hatten ein großes Problem. Guck mal, was Jesus zu denen sagt. Ihr seid Heuchler. Das griechische Wort heißt Schauspieler. Sie haben nur eine fromme Show gemacht. Sie haben sich dahingestellt und gebetet. Ja, heute wird man sagen, ja, so viel lese ich in der Bibel, so oft bin ich im Gottesdienst, so viel bin ich in der Bibelstunde, so viel arbeite ich ehrenamtlich. Aber wenn du das nur machst für eine Show, um vor anderen Menschen gut dazustehen, dann sagt Jesus, du bist ein Heuchler, du bist ein Schauspieler. Du machst es nicht wirklich aus Liebe, aus der Beziehung heraus. Und du hältst dich für besser wie andere. Das ist das allergrößte Problem. Da werden wir gleich noch zu kommen. Und obwohl Jesus den Pharisäern inhaltlich sehr nahe stand, guck mal, ich habe mal zusammengefasst, was er zu denen sagt. Heuchler, Blindenführer, Otternbrut, Schlangen, übertünchte Gräber, böses und ehebrecherisches Geschlecht, Söhne der Hölle, Kinder des Teufels. Das hat er zu den religiösen, frommen Elite gesagt. So, die hat er beschimpft. Ich kenne keine Stelle, wo Jesus einen Sünder beleidigt oder beschimpft. Es gibt keine einzige. Auch die Frau, die Ehebruch begangen hat, hat Jesus gesagt, ja, sündige nicht mehr, aber er hat nie so etwas zu denen gesagt. Zu den Pharisäern hat er es gesagt, weil sie Menschen abgehalten haben, zu Gott zu kommen, durch die Regeln. Sie haben so strenge Regeln von den Menschen verlangt, diese Reinheitsregeln aus dem Alten Testament, ja, wenn du das berührst, dann bist du unrein, dann kannst du nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen, alles von Mose, sehr, sehr streng, aber sie selber haben es nicht eingehalten. Deswegen sagt Jesus, ihr seid Schauspieler. Ihr unterdrückt Menschen, ihr kontrolliert die, ihr lebt es aber selber nicht aus. Und ihr haltet noch die Menschen dadurch ab, zu Christus zu kommen. Weil wer will schon so einen Gott, der sagt, ey, du kannst zu mir kommen, aber das und das und das und das, das. Will keiner. Zu mir ist jemand gekommen und hat gesagt, Eddie, die Christen sind die einzige Armee, die auf ihre Verletzten schießen. So, was hat der gemeint? Der hat gemeint, wir Christen, wenn wir sehen, jemand hat einen Fehltritt im Leben, ja, der ist in Sünde gefallen, da wird er noch da draufgehauen, ja. Aber das ist Pharisäertum. Wir sehen, Jesus ruft zur Heilung. Jesus lädt ein, zu heilen. Menschen, die noch auf dich draufhauen, wenn du schon verletzt bist, was ist das? In der Missionsgeschichte haben die Menschen unterschieden zwischen einem Christen und Jesus-Menschen. Weil da, wo die Missionare hingegangen sind, sind auch teilweise die Katholiken nur wegen wirtschaftspolitischen Einfluss hingegangen, aber sie haben einen Unterschied gemerkt zwischen echten Missionaren, weil zu den Missionaren haben die gesagt, das ist ein Jesusmensch, und zu dem anderen haben die gesagt, das sind Christen. Also ein Kulturchristentum wird dich verletzen, wenn du nicht ins Schema passt. Aber ein Jesusmensch hat immer die Perspektive, ich will heilen, ich will herstellen. Dazu lädt Jesus Christus ein. Und die Menschen, die der Meinung sind, ich bin nicht krank. Ich bin gut genug. Ich kann vor Christus mit meinem Leben, ich kann vor Gott dastehen. Die werden dem Ruf nicht folgen und sie werden auch nicht gerettet. Mir ist im Leben aufgefallen, dass Gott am allermeisten in unserem Leben braucht, um uns, ich sag mal, ans Ende unserer Kräfte zu bringen, um uns zu brechen. Bis wir mal merken, ich bin schlechter als gedacht, ich bin sündiger, als ich es wahrhaben will, ich bin schwächer. Ich brauche, bis wir an den Punkt kommen, wo wir wirklich schreien und sagen, ich brauche einen Retter, ich kann mich selbst nicht retten. Also bis wir uns mal vors Kreuz legen und zu Christus gekrochen kommen, das dauert lange, weil in uns ist so viel Stolz und so viel Selbstgerechtigkeit. Das dauert, da hat Gott die meiste Arbeit. Um uns zu brechen, um an diesen Tiefpunkt zu kommen, dass wir wirklich erkennen, ich bin krank und ich brauche Hilfe und ich brauche einen Retter. Wiederherzustellen und zu heilen, sehe ich oft für Jesus das kleinere Problem. Uns zu demütigen, dass wir das erkennen und dem Ruf folgen, das ist für Gott die meiste Arbeit. Weil in uns ist so viel Stolz, Gott hasst Stolz. Gott hasst es, wenn wir uns für besser halten. Das haben die Pharisäer gemacht, die haben gesagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der und der und der und der und der. Und der Zöllner, in dem Gleichnis Jesus sagt, er hat sich nicht mal getraut, die Augen zum Himmel zu heben, hat sich auf die Brust geschlagen, gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt, der ist gerecht. Der hat verstanden, dass er mich braucht. Zu mir kommen Leute und sagen, ja, es gibt doch diesen Bibeltext, da sagt Jesus zu denen, die vor ihm stehen und sagen, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, wir haben das und das gemacht. Und Jesus sagt, geht von mir, ich habe euch nie gekannt. Dann sagen die Leute, ja, ich habe Angst davor. Da sage ich, ja, wieso denn? Jesus sagt, jeder, der zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Da Das bedeutet, sie sind nie wirklich gekommen. Und sie kannten auch Jesus nicht, weil wer Jesus kennt, der weiß, ich kann mit meinen Taten nichts vor ihm bewirken. Wer Christus kennt, der stellt sich nicht vor ihn und sagt, ja, guck mal, das und das und das habe ich gemacht, so habe ich gelebt. Da sagt Gott, ja, Jesus, ja, du kennst mich nicht, das interessiert mich überhaupt nicht. Du kannst mit Leistung nicht dir den Himmel verdienen. Ich will nur dich, ich will nur, dass du zu mir kommst und dass du sagst, ich bin krank, bitte heil mich. Das ist, was Christus will. Er will dich als Person. Aber wer der Meinung ist, selbstgerecht vor Gott dastehen zu können, also Jesus, sorry, Bro, sagt man heute, wer bist du? Und dann sagt er noch, geht von mir mit eurem ungerechten Treiben. Also was sie gemacht haben, war böse. Also sie haben aber geglaubt, ja, ich kann vor Jesus bestehen. Der letzte Punkt ist, wie rettet denn der Ruf? Ist es der Ruf, der rettet? Natürlich nicht. Was rettet, ist die Person, die ruft. Was rettet, ist die Beziehung zu Jesus Christus, der Heiler ist. Er sagt, ich bin das Leben, ich bin die Quelle des Lebens, ich bin die Quelle der Liebe und ich bin der Arzt und ich will und ich kann deine Verletzungen heilen. Der Ruf, der rettet, der will dich nicht nur davor retten, irgendwie in die Hölle zu kommen, verloren zu gehen und so weiter und so fort. Er will dich auch davor retten, ein Leben zu leben, das voll von Verbitterung ist, weil du Schmerz und Leid und Enttäuschung erfahren hast. Deswegen sagt Jesus, du bist seelisch verletzt, komm zu mir. Ich bin gekommen für die Kranken, nicht für die Gesunden. Vielleicht bist du hier und sagst, ich bin so verletzt und in meinem Leben sind so viele Dinge kaputt, es ist unmöglich, dass das wieder geheilt werden kann. Wie soll das denn funktionieren? So Charles Spurgeon, inoffiziell den Titel bester Prediger ever, hat gesagt, Jesus ist der Arzt, der hatte noch nie einen unheilbaren Patienten. Christus ist der Arzt, der hatte noch nie einen Patienten, den der nicht kurieren konnte. Christus will heilen und er will unbedingt heilen, auch deine seelischen Verletzungen, weil wir sind und du bist Leib Christi. Und Jesus hat es so sehr auf dem Herzen, deine Wunden, auch deine Verletzungen, die du erlebt hast in der Seele, auch hier in der Gemeinde erlebt man Verletzungen. Christus will und kann die heilen. Es ist so, wie wenn er selbst seinen eigenen Körper heilen würde, weil wir zu ihm gehören. Vielleicht einmal die Folie mit dem Podcast. Ich bin auf einen Podcast gestoßen, zufällig, der heißt Jesus, der liebevolle Therapeut. Und da werden so verschiedene Perspektiven aufgezeigt aus der therapeutischen Sicht, was da passiert, wenn Jesus Menschen begegnet ist. Ich kann das nur mal wärmstens empfehlen. Und er redet von einer Frau in einer Folge, die hat ihr eigenes Kind totgefahren. So, wenn dir das passiert, Game over. Dein Leben ist vorbei. Wenn du dein eigenes Kind totfährst, würde ich sagen, wird mir das passieren, ich würde mir nie verzeihen, ich würde nie wieder aufstehen. Und der sagt, ja, natürlich, das hat diese Frau kaputt gemacht, es hat lange gebraucht, bis sie wieder aufstehen konnte, aber sie hat angefangen, eine Arbeit zu betreiben, die Menschen hilft, die das Gleiche erlebt haben. Und es geht in unserem Leid und in unserem Schmerz nicht immer darum, dass Christus den wegnehmen will oder heilen will, aber auch Leid und Schmerz kann man gestalten. Und Jesus, der liebevolle Therapeut, will und kann auch deinen seelischen Schmerz und deine seelische Verletzung heilen. Er hat viele Möglichkeiten. Er heilt durch Menschen, er hilft uns durch Menschen, aber er kann es auch selbst als der Arzt. Und er lädt dich ein und sagt, komm, es gibt keine Ausrede. Jeder kann kommen. Egal wie oft wir Jesus enttäuscht haben, wenn wir glauben, ich habe die Gnade schamlos ausgenutzt, ich habe jetzt die Liebe, die Gott zu mir hat, die habe ich jetzt so sehr ausgenutzt, er hat nichts mehr für mich übrig, ich bin so schlecht, Jesus sagt immer, komm, komm, egal, es gibt keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede. Wer kommt, wer weiß, ich bin krank, ich bin verletzt, ich brauche Hilfe, für den hat Jesus immer offene Arme, egal was gelaufen ist. Und gleich in der Lobpreiszeit habt ihr die Möglichkeit, auch in euch zu gehen und euch die Frage zu stellen, was ist aktuell eine seelische Verletzung, die ich in mir trage? Oder vielleicht auch, was ist sogar die tiefste seelische Verletzung, die ich in mir trage? Was ist das? Und wenn du möchtest, kannst du in der Lobpreiszeit, hier vorne werden wir nachher die Körbe hinstellen, und du kannst dir ein Kreuz nehmen und du kannst deine Verletzung da drauf schreiben. Dann kannst du die vor das Kreuz bringen und da reinwerfen. Und dann kannst du dir ein Pflaster damit nehmen, als symbolisches Zeichen, dass Gott dich heilen will und dass du auch in deinem Leben die Aufmerksamkeit darauf richtest, zu sagen, ich beobachte jetzt mal, wie Gott mich heilt, weil er hat es versprochen. Dazu lade ich euch ein und ich ende mit dem Satz, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer zu mir kommt, werde ich niemals ausstoßen.